Liebe Brüder und Schwestern, schön, dass ich wieder da sein kann, dass wir wieder da sein können. Manchmal habe ich ja den Verdacht, ihr wollt einfach eine Klavierspielerin und nehmt mich mit in Kauf, aber ihr hört immer so gut zu, das hat den Verdacht schon zerstreut. Bevor ich es vergesse, einen lieben Gruß auch von der Landshuter Gemeinde, besonders von unserem Pastor Johnny, hat er mir noch extra ans Herz gelegt. Er hat gesagt, es gibt einige in Perlach, die mich richtig ins Herz geschlossen und ich weiß nicht welche, von daher fühlt euch mal alle angesprochen. Sehr schön, dass wir so miteinander verbunden sind, auch ein bisschen zusammenrücken können. Ja, gemeinsam friert man weniger allein. Wenn ihr noch ein bisschen zusammenrutschen wollt, weil euch kalt wird, jederzeit, stört mich nicht, alles gut. Ja, ansonsten schön, dass ihr alle einen Sitzplatz gefunden habt. Aber so ganz biblisch ist das nicht. Die Bibel rät uns ja eher, steht fest im Glauben. Und das an mehreren Stellen. Unter anderem sagt es Paulus der Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 16, 13, ihr habt es vor kurzem ja schon gehört, seid wachsam, steht fest im Glauben. Kann ich euch Perlachern das auch so sagen, so wie Paulus den Korinthern? Muss ich es sogar? Ist das nicht voll die Themaverfehlung? Denn ihr seid ja die, die feststeht und festhaltet im Glauben. Sonst wärt ihr nicht hier. Andererseits warnt derselbe Paulus, wer meint, dass er stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. So lesen wir in 1. Korinther 10, 12. Wie wahr das ist, merke ich immer, wenn ich in Landshut mit dem Bus fahre. Hier habe ich jetzt kein direktes Paulus-Zitat. Paulus schrieb an die Korinther, fahrt Schlitten anstatt Bus im Winter, ist, glaube ich, apokryph. Bevor ich das mit dem Busfahren aber vertiefe, muss ich euch eine meiner Sünden beichten. Das wird hier sehr öffentlich, ich weiß. Und zwar die Sünde des Neides. Ich beneide euch Münchner, und zwar ernsthaft, um euren entspannten Nahverkehr. Ein gutes Netzwerk aus S, U und Trambahnen, die euch in festen Gleisen fast ohne Stress fast überall hinbringen. Ja, jetzt kommt gleich der Gegenvergleich. Aus meiner Sicht ist das nämlich traumhaft. Das mit dem Wenn Sie fahren, kenne ich auch. Aber ich kenne das von unserem Busverkehr. Und wenn ich es geschafft habe, rechtzeitig mal zum Bus zu kommen und er nicht schon früher gefahren ist, dann erhebt sich für mich immer die eine große Frage: Woher haben Sie unsere Busfahrer rekrutiert? Und ich habe den Verdacht gelegentlich, dass die meisten von Ihnen diese Busfahrerlaufbahn eingeschlagen haben, weil Sie für den Nürburgring langsam zu alt beziehungsweise im Alter dafür zu langsam wurden. In Landshut hingegen können Sie Ihrer Leidenschaft fürs Gaspedal noch einmal so richtig frönen und selbiges durchtreten. Kaum bin ich eingestiegen und suche noch einen Sitzplatz oder zumindest einen festen Halt, so wie es auch die Warnschilder empfehlen, gibt es oft schon einen rennfahrermäßigen Start, der mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Vor den Kurven wird selten vom Tempo runtergegangen, sodass nicht nur die Beschleunigung, sondern auch seitliche Fliehkräfte ihre Chance kriegen. Und spätestens beim Bremsen im Feierabendverkehr wird mir klar, warum Busse keinen Airbag haben. Ja, den Verbrauch können sie mit den Fahrpreisen nicht reinholen. Wenig verwunderlich also, warum § 14 Absatz 3 der Verordnung BO Kraft besagt, dass Fahrgäste verpflichtet sind, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen. Nun gut, ihr würdet es euch schon gedacht haben, ich muss euch noch eine zweite Sünde beichten, meine Neigung zur leichten Übertreibung. Also ganz so schlimm ist es nicht immer und manche Busfahrer sind auch richtig nett und manche achten auch auf ihre Fahrgäste. Aber zur Kernaussage stehe ich schon, dass ich mich immer wieder wundere, warum man in Landshut Senioren den Busverkehr ans Herz legt. Denn selbst ich, aufgrund meines Gewichts, ein Mensch mit erhöhter Bodenhaftung, tue mich schwer, meinen Stand beim Busfahren zu halten. Dabei würde mich wohl kaum einer als klapprig oder als Schwächling betrachten. Wer meint, dass er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle, das Thema kenne ich. Aber ist das nur ein Vers fürs Landshuter Busrodeo? Nein, ich glaube, das gilt auch sonst im Leben. Wir denken manchmal, wir stehen gut da. Wir haben zu vielem durchaus einen Standpunkt. Und dann stellen wir plötzlich mit einem Ruck fest, wie beweglich das Leben sein kann. Wie schnell es einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Ein Beispiel. Eine gute Freundin von uns hat in späten Jahren nochmal erfolgreich die Schulbank gedrückt und danach sogar eine besser bezahlte Anstellung gefunden. Kurz vor dem Antritt der neuen Stelle hat ihr jemand die Vorfahrt genommen. Ihr Auto, Totalschaden, ihr Selbstbewusstsein auch, obwohl sie nichts dafür konnte. Der Körper heilt langsam, das Trauma aber kaum. Ihre Fortschritte ins Leben zurück erkämpft sie sich gegen Angstblockaden. Der neue Job ist weg. Auch den alten kann sie nicht mehr ausüben. Selbst Stehen und Gehen sind Herausforderungen geworden. Sie hat mir neulich erzählt, selbst eine Bürgersteigkante runterzugehen, löst bei ihr Angstzustände aus. Ein Beispiel von vielen. Ihr könntet sicher eigene bringen. Vielleicht sind sie nicht ganz so krass, vielleicht sind sie sogar noch krasser. Schwere Krankheit, tiefe Enttäuschungen, Vertrauensbrüche, Frustrationen, Depressionen, den Verlust eines vertrauten Menschen. Es gibt vieles, was uns aus dem Gleichgewicht bringen kann. Manchmal vielleicht, weil wir nicht wachsam genug waren, weil wir auf die kleinen Zeichen nicht geachtet haben, die uns hätten warnen können. Manchmal nutzt uns aber auch Wachsamkeit nicht viel. Gegen das Leben gibt es keine Versicherung, auch wenn das manche Versicherungsgesellschaften behaupten. Da sind Schicksalsschläge mit inbegriffen. Nun ist es aber nicht nur so, dass Schläge oder eben plötzliche Stöße uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Auch das Nachlassen und Wegziehen von Vertrautem, vermeintlich Sicherem, kann uns gefährlich ins Wanken bringen. Stütz dich mal an seinem Altbau an ein Geländer, das nachgibt, du fällst. Entzieht dir ein Mensch, auf den du dich verlassen hast, unerwartet seine Hilfe oder seine Liebe, dann tut sich ein Riss auf in deiner Welt, eine Stolperfalle. Wie damit umgehen? Ich arbeite beim Finanzamt, und zwar in der Bußgeld- und Strafsachenstelle, und zu meiner Tätigkeit gehört auch, bei Durchsuchungen der Steuerfahndung mit rauszugehen. Nun sind solche Hausbesuche bei den Besuchten nicht sehr beliebt. Begeisterung löst das nie aus, wenn da plötzlich fremde Menschen im privaten Allerheiligsten stehen. Da schießt erstmal Adrenalin, der Blutdruck geht nach oben. Bei aller Höflichkeit und Vorsicht, die wir walten lassen, könnte es darum auch zu gefährlichen Situationen kommen und ist auch schon gekommen. Deswegen gibt es bei uns inzwischen sogar zweimal im Jahr ein bisschen Selbstverteidigungstraining. Und dabei geht es unter anderem um den sicheren Stand. Um vorzuführen, wie wichtig der ist, bräuchte ich jetzt zwei Freiwillige von euch für eine kleine Übung hier vorne. Wenn ihr aus dem Publikum mitmachen wollt, könnt ihr euch gegenseitig Partner suchen. Vielleicht bei der Kälte euch ein bisschen bewegen, schadet ihr nichts. Würdet ihr euch hier so oben hinstellen oder ist... Genau. Ja, ich bin nicht der Gefährliche an der Stelle. Kommst du auch noch mit? Ja, das Bild, ja genau, okay. Sehr schön. Wendet euch mal einander zu. Genau, jetzt legt mal die Handflächen aufeinander. So gut. Sie schauen schon mal gut aus, die zwei, ja? Gut. Ja, jetzt vielleicht noch ein Bein nach oben. Sehr schön. Und jetzt versucht euch mal gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ihr könnt sowohl schieben als auch wegziehen, gell? Wollt ihr noch mal? Ja, das ist nicht so ganz ungefähr. Ja, die sind schon sehr stabil. Ups, ja, okay. Passt schon, danke Jungs. Ich brauche euch nachher nochmal, merkt euch den Stand. Also wie gesagt, ihr könnt es gerne mit einem ähnlich starken zu Hause oder nachher hier ausprobieren, aber tut euch nicht weh. Ihr habt gemerkt, es ist so, wie ich gesagt habe, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Dich zu Fall bringen kann jemand sowohl, weil er dich schubst, als auch, weil er an dir zieht. Haben wir auch mal praktisch gehabt bei einer Übung. Ja, wir stehen da vor der Haustür und plötzlich geht die Tür auf und einer zieht den, der vorne steht, rein. Da guckst du erst mal. Manchmal kriegt man auch im Leben einen Schubs. Oder man wird weggedrückt, aus dem vertrauten Stand gebracht. Das kann im Job passieren, wo ein anderer nachrückt. Das kann in der Gemeindearbeit passieren. Da gibt es durchaus, habe ich gehört zumindest, auch mal Geschiebe. Aber auch das Nachlassen von Druck kann einen aus dem Gleichgewicht bringen. Denn eine plötzliche ungewohnte Freiheit ist ebenfalls eine Herausforderung. Manchmal empfinden Leute unsere Art von Gemeinde ja als moralisch etwas eng, aber es stabilisiert sie. Fällt dieser Druck von außen dann plötzlich weg, dieser soziale, zum Beispiel wenn sie wegen Job oder Studium in eine andere Stadt ziehen, kann es passieren, dass sie aus ihrer vertrauten Rolle fallen. Raus aus dem Gewohnten und manchmal sogar raus bei Gott. Ich habe mich mal gewundert, wo die Leute, die von uns wegziehen, was aus denen geworden ist. Manche haben ihren Platz gefunden, aber manche, die bei uns recht stabil liefen, eben überhaupt nicht. Corona hatte eine ähnliche Wirkung. Menschen, die wir für standfest hielten, haben sich während der Pandemie ihren Gemeinden und manche sogar ihrem Glauben entfremdet. Auch Leute, wo wir wirklich dachten, die stehen da eigentlich schon seit Jahren fest mit beiden Beinen drin. Warum ist das so? Ich denke manchmal, wir sind gut darin, Leuten Bibelwissen zu vermitteln. Und das ist gut so. Aber vielleicht sind wir nicht immer gut genug darin, ihnen zu zeigen, wie sie es auf ihr Leben anwenden können. Durch diese Tipps aus der Bibel einen eigenen Stand finden zu können in den Fragen, die sie bewegen. Ein Stand, der ihnen Stabilität verleiht angesichts ständig wechselnder, oft widersprechender Herausforderungen und Denkmustern, mit denen sie konfrontiert sind. Vielleicht haben wir es versäumt, ihnen beizubringen, dass sie mehr brauchen, als Glaubenssätze nennen zu können, sondern ihren Glauben eben auch konkret anwenden und notfalls verteidigen können, weil sie ihn geprüft und das Gute darin behalten haben. Der sichere Stand, den Paulus empfiehlt, der schließt den Verstand nicht aus. Nur anerzogene, traditionelle Standpunkte zu haben, reicht nicht. Wie heißt es doch in einem bekannten Glaubenslied von Hartmut Birkelbach, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist der Tod und wir selbst sind betrogen. Und dann kommt Vater, lehr uns immer neu, was Leben heißt. Nicht jeder Standpunkt ist ein guter und nicht jeder Stand ist ein stabiler. Wer von euch macht Kampfsport? Okay, ich auch nicht, aber mein Sohn, mein Großer. Wer Kampfsport macht oder vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, das geht ja noch eher, dem ist vielleicht aufgefallen, dass der Stand für den Sieg entscheidend ist. Bringt dich dein Gegner aus dem Gleichgewicht, hat er fast schon gewonnen. Du brauchst beim Kampf auch Stabilität und die beginnt damit, wie du aufgestellt bist. Wie stehst du da? Beim Kampfsport wird empfohlen, ein Fuß vor, einer zur Seite. So als Anfang, du bleibst ja nicht da stehen, bis dich da verprügelt hat, du bewegst dich schon, aber so mal für einen Anfang ist das nicht schlecht. Denn wenn du so stehst, kannst du in zwei Richtungen Widerstand leisten. Zwei Füße hintereinander, ihr kennt das, ist nicht sehr stabil. Das kennt ihr eher so von den Seiltänzern, die brauchen dann so eine Balance-Stange. Ja. Da ein Schubs von der Seite, ein bisschen Windstoß, weg bist du. Zwei Füße nebeneinander, das gibt schon häufiger, schaut schon besser aus, oder? Das kennt man so von John Wayne, breitbeinig, so als Westernheld. So. Kommt aber einer deiner zu Scherzen geneigten Freunde von hinten, bist du schnell nach vorne gekippt. Das ist besser als die Seiltänzerstellung, aber es ist halt immer noch nicht optimal. Der Glaube muss sich immer zu mehreren Seiten hin gleichzeitig bewähren können. Daher warne ich immer vor jeder Einseitigkeit des Glaubens. Denn die finde ich zwar in manchen geistlichen Strömungen, wo immer nur eins betont wird, aber ich finde sie nicht in der Bibel. In der Bibel finde ich Aufforderungen, die mich herausfordern, die zunächst widersprüchlich erscheinen. Uns anzustrengen für unser Heil und doch voll auf die Gnade zu rechnen. Ja. Für Vergangenes dankbar zu sein und gleichzeitig die Zukunft im Blick zu haben, nicht zurückzuschauen. Mit der eigenen sündhaften Natur zu rechnen und ein neuer Mensch in Jesus zu sein. Ich glaube, dieses Spannungsfeld, das sich da aufzeigt, das ist ganz bewusst so. Ja, wir fallen nicht immer auf derselben Seite vom Pferd, deswegen brauchen wir eben manchmal den Tipp, in die andere Richtung mal wieder zu gehen. All das ist Herausforderung zu denken, herauszufinden, wo stehe ich, wie wirkt sich mein Glaube aus, wie kann ich ihn konkret auf die aktuelle Situation anwenden. Was brauche ich gerade? Stehe ich zu weit in diesem Bereich oder zu weit in jenem? Wo muss ich hin? Wenn ich da immer nur eingleisig denke, komme ich irgendwann vom Weg ab. Jede Theologie, die einseitig ist, kippt. Und jede Lebenshaltung, die einseitig ist, kippt ebenso. Besser ist es daher, um in diesem Standbild zu bleiben, ein Fuß vor, einer zur Seite. Ein Schritt vor, auf das Ziel zu, auf Jesus zu, ist sinnvoll. Ein Ziel kann man im Auge behalten. Ein Ziel zu haben, verleiht Stabilität. Mehrere Ziele gleichzeitig in der Schwebe zu haben, die ganze Zeit. Oh, ich weiß nicht, wo ich meinen Fuß hinsetzen soll, ich weiß nicht, wo ich mein Ei legen soll. Das ist gefährlich. Da kippst du, wenn dich einer rempelt, ganz leicht. Manchmal ist das ja so. Mir geht's in der Arbeit manchmal so. Ich habe 5 Fälle auf dem Tisch, welchen packe ich an? Wenn ich zwischen denen hin und her krusche, komme ich gar nicht weiter. Wer sich nicht entscheiden kann und ständig grübelt, wohin er seinen Fuß setzen soll, der ist leicht aus der Bahn zu werfen. Nun ist es ja nicht so, dass nur der Fuß nach vorne stabilisieren wird. Ich kann denselben auch nach hinten setzen. Ja? Verleiht mir dieselbe Stabilität. Das ist für mich Rückblick im Dank. So wie es die Israeliten auch oft gemacht haben in ihren Liedern. Für das, was war, danken. Ja? Sich rückbesinnen, auch das kann den Glauben fester machen. Aber auch da macht es keinen Sinn, diesen Fuß nach hinten ständig hin und her zu bewegen. Ich bin ja nicht beim Volkstanz, ich bin im Leben. Ich bin durchaus fürs Hinterfragen, wer mich kennt, weiß es. Aber ständig das zu hinterfragen, was passiert und nicht mehr zu ändern ist, und sich so zu verlieren im Rückblick, war das wirklich so, kann man das so sehen? Das verschafft keinen sicheren Stand. Kann ich für diese Situation in meinem Leben wirklich dankbar sein oder muss ich da noch ein Fragezeichen draufsetzen? Das bringt nichts an Stabilität. Sei dankbar für das, was Gott dir Gutes im Leben getan hat. Und Punkt. Der zweite Fuß hingegen, ja, ihr merkt schon, der kann wandern. Der kann die Breite des Raumes einnehmen. Und er sollte auch die Breite des Raumes einnehmen, denn Gott hat uns versprochen, ich setze deine Füße auf weiten Raum. Im Bus den Halt zu halten, ist vor allem dann schwierig, wenn ich mich klein und schmal machen muss, weil wenig Raum zur Seite hin da ist. Da ist es dann immer schwer, einen brauchbaren Stand zu finden, wenn ich so eingepfercht bin. Fürs Leben sage ich, die Last nicht nehmen, auch nicht durch falsche Bescheidenheit. Das heißt, jeder bleibe in dem Stand, darin er berufen ist. Ja, nimm dein Leben ein. Sei durchaus breit auch in dem, was du dir überlegst, ja, was für dein Leben wichtig in der Gegenwart sein kann. Wisst ihr, wie oft die Notwendigkeit eines festen Stands in der Bibel betont wird? Jetzt denkt, jetzt kommt wieder so ein Statistiker, ich habe es nicht gezählt. Aber ich würde sagen, nicht nur Paulus steht drauf. Moses zum Beispiel, 2. Moses 14, 13, da sprach Moses zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest. David im Psalm 26, 12, mein Fuß steht fest auf dem rechten Grund. Aber eben auch Paulus, auffällig häufig, Galater 5, 1, zur Freiheit, also auch zur Beweglichkeit hat uns Christus befreit und dann sagt er, so steht nun fest. Was hilft uns dabei, neben der eigenen Fußstellung, der eigenen Einstellung? Nun, ich würde sagen, ein stabiler Untergrund schadet nie. Wer neulich das Blitzeis erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Du brauchst auch einen Boden, wo du drauf halt findest. Fällt natürlich dem Bibelleser gleich wieder Paulus ein, 1. Korinther 3, 1. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der schon gelegt ist, Jesus Christus. Beim Busfahren ist der Untergrund ja beweglich. Bei Jesus ist er fest. Was wäre eine stabilere Grundlage für unser Leben als der Fels unseres Glaubens? Seine Liebe zu uns, die er schon bewiesen hat, seine Tat am Kreuz, die er für alle Zeiten steht, seine Gnade, die uns immer wieder neu verspricht, das sind brauchbare Grundlagen, dass einen nicht alles gleich umhaut. Und auch wir werden damit in die Bodenhaftung genommen. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Ist ja schon nach dem Propheten Jesaja, Kapitel 35, 3, ein Teil unseres Auftrags. Zu dem, was einem Christen Stabilität in Glauben und Leben verleiht, gehören stabile Beziehungen. Insbesondere aber nicht nur mit anderen Christen. Zwei oder drei haben es besser als einer allein. Darum sind wir hier. Denn wo zwei oder drei im Namen Gottes beisammen sind, da gibt es noch eine weitere Stabilisierung. Da ist Jesus in der Mitte. Ich bitte nochmal die zwei, die vorhin hier so ein bisschen gerungen haben, nach vorne, auf die Bühne. Nur diesmal machen wir einen kleinen Unterschied. Ah, euch passiert schon nichts, Lungs. Ihr seid stabile Kerle. So. Wer von euch hat sich jetzt vorhin so als der Schwächere gefühlt? So, freiwillig gibt es mal keiner zu, ich weiß. Ja, er macht mal so und so. Schau, jetzt stehe ich gerade mal so hier. Macht wieder ein Bein hoch, Leute. Welches? Ja, ist mir wurscht. Und er darf sich jetzt bei mir einhaken. Ja. Jetzt versuche ich mal aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Ja, schwierig.
Ja, probier.
Hier anfangen.
Ja, viel Spaß. Na los, schubst du auch mal ein bisschen. Ja, genau. Ups. Ja. Alles klar. Ihr merkt schon, wenn der Dritte im Bunde ist und der selber stabil ist, da schaut die Geschichte schon völlig anders aus. So ist das mit Jesus. Im Bus habe ich oft nur windige Handgriffe, aber sie helfen schon ein bisschen. In Gott habe ich nicht nur wen, an dem ich mich festhalten kann, sondern auch einen, der von sich aus an mir festhält. 2. Korinther 1, 21. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus. Oder im Psalm 37, 23. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest in der Hand. Oder nochmal Jesaja 41, 8 bis 10, ein bisschen verkürzt. Du aber, den ich fest ergriffen habe, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist ein Angebot, das einem so manchen blauen Fleck ersparen kann, zumindest an der Seele. Aber, und das ist ein großes Aber, wir erleben trotzdem manchmal, dass es uns hinhaut im Leben. Alles, was ich dir heute versuche beizubringen oder nahezubringen, um dir ein bisschen mehr Standfestigkeit zu verleihen, sei es Dankbarkeit für die Vergangenheit, seien es klare Ziele für die Zukunft, sei es eine weite und barmherzige Sicht auf dein gegenwärtiges Leben, die Stabilisierung durch Gott und durch andere Christen, all das kann dir, wenn du es nutzt, helfen, nicht so leicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Aber nicht immer genügt das. Ganz ehrlich, wenn jemand im Bus, einer von meiner Statur, wenn der gegen dich fällt, was willst du tun? Gut, du hättest Pech. Die Freundin meines großen Sohns, der Polizist ist, ist ebenfalls Polizistin und die ist richtig tough. Ja? Die haut so leicht nichts um. Ich glaube aber beim Einsatz ein 2-Zentner-Typ mit Muckis würde die trotzdem wegdrücken. Oder probiert diesen praktischen Stand, den ich euch da mal gezeigt habe, mal beim Urlaub im Meer aus, so mitten in der Brandung. Ja, ihr nehmt die, sagt Hugo, hat gesagt, sichere Position ein, und jetzt komm mal Brandung, ja, die hebt euch weg. Welche Chance hättet ihr dann bei einer Sturmflut oder gar einem Tsunami? Gar keine, da könntet ihr einen Stand haben wie ein Kioskbesitzer. Es würde euch wegtragen. In der Bibel, im Buch Hiob, finden wir die Beschreibung eines Menschen, der durchaus seinen geistlichen Stand hatte in Gott und dem es trotzdem komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Finanziell, seinen Reichtum haben Räuber weggetragen. Beziehungsmäßig, seine Familie ereilt einen Schicksalsschlag nach dem anderen, das macht schon was mit Menschen. Seine Frau entfremdet sich von ihm. Sozial, fast alle meiden ihn, weil er das Unglück plötzlich magisch anzuziehen scheint. Und ganz ehrlich, uns ist ja auch manchmal nicht wohl, wenn wir so Dauerunglücksvogel um uns rum haben, was soll man denen noch Neues sagen? Manchmal meidet man sie dann halt ein wenig. Oder gesundheitlich, Krankheiten und Beulen machen ihm zu schaffen, sodass auch auf ihn das Wort aus Jesaja 53,3 passt, er war der Allerverachteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Wir beziehen sie immer eher auf Jesus, aber auf Hiob hätte schon auch gepasst. Noch so ein leidender Gottesknecht. Und seine Theologie, ganz ehrlich, die ist ebenfalls kaputt. Seine Theologie ist nicht nur ein Scherbenhaufen, die ist ein Misthaufen geworden. Alles, was er so als sicher sah, was er so gelernt hat, dass Gott den guten Menschen mit Erfolg segnet, dass der sein Schutz und Schirm ist immer, all das ist perdu. Und dann muss er auch noch das religiöse Gelaber seiner Freunde ertragen, die ihre Hilflosigkeit angesichts der Situation in lange Monologe kleiden und darin eher Schutzdämme für ihren eigenen Glauben errichten, statt einzugestehen, dass auch sie keine Ahnung haben, warum diese Flut des Unglücks über Hiob gekommen ist. Religiöses Gelaber gab es schon damals, aber es wuchert auch heute noch in Kirchen und Gemeinschaften wie Unkraut. Es wirkt sehr fromm, sehr grün manchmal sogar, rankt sich ums Kreuz, bis man es kaum mehr erkennen kann, das Kreuz. Und stets aber ist es damit beschäftigt, das eigene favorisierte Gottesbild in den Vordergrund zu stellen. Ein Bild nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen. Aber seine Ranken verleihen keinen Halt. Sie reißen, sobald man sie belastet, wie vertrocknete Schlingpflanzen. Als Kind, ich war damals noch etwas schmaler, gib's zu, als Kind wollte ich immer im Unterholz Tarzan spielen und habe mich dann an diesem Zeug festgehalten, das sich da zwischen den Bäumen gerankt hat. All diese Pseudolianen sind regelmäßig durchgerissen. Es hat nicht funktioniert. Es hat mich genervt und heute nervt es mich, wenn ich wieder so auf religiöses Gelaber reingefallen bin. Noch mehr, wenn ich es selber verbreitet habe. Ja. Manchmal denkt man sich, das war jetzt der Weisheit letzter Schluss, und hinterher denkt man, ne, das hat jetzt dem in der Situation null geholfen. Religiöses Gelaber ist leider alles andere als harmlos. Es raubt Zeit, Kraft und Hoffnung. Und oft weckt es Erwartungen, die eben nur in Enttäuschung enden können, weil sie mit der Realität nicht übereinstimmen. Was der Mensch, der am Boden ist, braucht, sind keine Verteidigungsreden für irgendwelche Glaubenssysteme, keine religiösen Zutexter, sondern was er vor allem braucht, sind Menschen, die ihm zuhören. Menschen, die ihm wieder hochhelfen, nach und nach. Wer redet, ehe er hört, dem ist Torheit und Schande. Manchmal kann aus diesem Zuhören ein gutes Wort erwachsen. Und das ist dann auch ein Moment der Gottesbegegnung. Dann verheimlicht es auch nicht. Aber setzt euch nicht unter Druck, immer gleich auf alles eine fromme Antwort haben zu müssen. Alle Fragen des Lebens gleich mit irgendeinem Bibelvers zu beantworten. Hört lieber erst zu. Ich weiß noch, als ich junger Christ war, hatte ich mich unter diesem Druck ein bisschen gefühlt. Und eine Freundin von mir, da hatte sich gerade der Vater aufgehängt. Und ich dachte so, ach, da muss jetzt irgendein Bibelvers, der sie tröstet, und blätter da in meiner Bibel. Hinterher meinte eine Freundin, also statt deinem Rumgeblätter hättest du einfach lieber in den Arm genommen. Recht hatte sie. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Bibel nichts zu sagen hat, sondern du musst auch den richtigen Moment finden und das richtige Wort. Nicht alle Fragen im Leben verstehen wir und nicht mal alle Antworten Gottes auf diese Fragen verstehen wir. Die Antwort, die Gott Hiob gegeben hat, ich verstehe sie bis heute nicht. Aber ich finde es gut, dass sie Hiob geholfen hat, wieder auf die Füße zu kommen. Nicht jeden Schicksalsschlag können wir bei aller Wachsamkeit vermeiden. Dann besteht unsere Aufgabe eben darin, uns wieder aufzurappeln. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Und liebe Statistiker, das, glaube ich, ist nicht gemeint, dass ihr der Striche machen müsst, bis die 7 durch sind. Ja. Wenn man gefallen ist, tut es gut, Menschen zur Seite zu haben, die einem die Hand reichen, die Zeit für sich nehmen. Es riet schon ein größerer Prediger als ich. 2 haben es besser als einer allein. Zusammen können sie mehr bewältigen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht's um den, der allein ist, wenn er hinfällt. Prediger 4, 9 bis 12. Unser Job, unsere Aufgabe, unsere Herausforderung ist es, hilfreich zu sein. Zu stärken, was sterben will, die Trauernden zu trösten, dem ein Freund zu sein, der Freunde dringend braucht. Ihn nicht fromm zuzutexten, aber zuzuhören und für ihn da zu sein. Und manchmal erwächst aus diesem Zuhören eben ein Wort, das aufrichten kann und aufrichten wird. Das wünsche ich euch. Das wirke Gott in uns und durch uns. Amen.